Ja, einen schönen guten Abend an alle, die uns zuhören in Traunstein im Berchtesgadener Land. Ich freue mich wirklich, dass ich hier mit meiner Kollegin Susanne mittags sitze und dass wir ein Thema besprechen können, eine Stunde lang, das uns alle nicht nur zu Beginn diesen Jahres sehr beschäftigt hatte, sondern das uns wirklich dauerhaft beschäftigt, nämlich Fragen der Landwirtschaft. Wie geht es weiter mit der Landwirtschaft, mit den Arbeitsplätzen, mit den Möglichkeiten für Landwirte, aber auch mit den Sorgen, die Sie ja auch am Anfang des Jahres artikuliert haben. Was kann getan werden, um hier miteinander zu guten Lösungen zu kommen? Und deshalb freue ich mich wirklich, dass ich Susanne Mittag hier habe, die landwirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und wen könnte man Berufeneres fragen wie Sie an der Stelle? Ich freue mich sehr, Susanne, dass du dir die Zeit nimmst. Wer Sie bei mir im Wahlkreis vielleicht nicht kennt, das mag daran liegen, dass Susanne aus dem Norden kommt, aus Delmenhorst, glaube ich, wenn ich es richtig in meinem schlauen, auf meinen schlauen Zettelchen habe. Und in Delmenhorst sich natürlich ähnlich wie bei mir in einem sehr ländlichen Gebiet mit vielen Fragen der Landwirte vor Ort auseinandersetzt. Was bei uns in Bayern vielleicht ein bisschen anders ist, unsere Hofgrößen werden kleiner sein, das vermute ich mal, als in Niedersachsen. Aber es sich eben wirklich, Susanne, seit sie im Bundestag ist, einerseits mit Innenpolitik beschäftigt hat, weil eigentlich bist du gelernte Polizistin. Und auf der anderen Seite sich aber mit Landwirtschaft und Ernährung auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das passt auch gut zusammen, weil es eben gerade im ländlichen Raum eben auch zwei sehr, sehr wichtige Themen sind und mit Versorgungssicherheit zu tun haben. Und jetzt weiß ich, du hast dich ja Ende letzten Jahres mit der Diskussion um den Agrardiesel, und den Haushalt, hochgekocht ist, sehr beschäftigt mit, der Situation. Der Landwirt hat sich auch sehr klar positioniert und sehr klar geäußert, was nötig ist an Unterstützungsmaßnahmen. Und hast dich sehr eingebracht in die Debatte mit den Verbänden der Bauern und auch sehr eingebracht zu dem Erarbeiten der 10 Punkte, die wir ja miteinander in der Ampel verabredet haben, wo es dann um Fragen gehen soll, wie man wirklich Bauern helfen kann und wie man zügig auch zu einer Umsetzung im Bundestag kommt. Viele werden es vielleicht kennen. Da ging es um Fragen der Flächenstilllegung, der Tierhaltung, der Bürokratie, der Antriebstechnologien, der Erarbeitung von neuen Vorschlägen, wie man die gemeinsame Agrarpolitik ausgestalten kann und. Da wirst du sicher noch mehr dazu sagen können. Und ich würde dich vielleicht einfach bitten, vielleicht magst du damit auch einsteigen, wo stehen wir jetzt gerade mit all diesen Fragestellungen, wo stehen wir im Dialog mit den verschiedenen Verbänden der Landwirte. Und dann würde ich sagen, Feuer frei, hätte ich fast gesagt, bei den Fragen. Ich habe einige Fragen oder wir haben einige Fragen im Vorfeld bereits bekommen, die ich selbstverständlich stellen werde. Und wer im Chat Fragen hat und wer sich da äußern möchte, sehr, sehr gerne. Das binden wir einfach ins Gespräch mit ein. Wir haben uns so eine gute Stunde vorgenommen und ich freue mich auch auf eine rege Diskussion. Aber Susanne, jetzt hast du das Wort.
Ja, herzlichen Dank. Ich sage Moin. Also weiß man schon, ganz im Norden. Du hast ja schon gesagt, ich komme aus Delmenhorst, liegt in Niedersachsen, so zwischen Bremen und Oldenburg. Nicht jeder muss sich da auskennen. Und was natürlich Niedersachsen im Norden verbindet mit Bayern, ist zum Beispiel Grünlandbewirtschaftung. Das haben wir da auch. Und der Bereich ist also, wo ich herkomme, viel Grünland, ist Weidehaltung, Intensivtierhaltung. Alle Nutztierrassen sind dort, viel Tierhaltung. Also insofern allein in Niedersachsen, aber auch in meinem Bereich, habe ich die gesamte Bandbreite an Landwirtschaft. Und vielleicht kurz davor, was eigentlich bin ich Polizeibeamtin und er sagt, ja, das hat jetzt mit Landwirtschaft zu tun. Aber wir haben natürlich im Polizeiberuf gelernt: Lage bewerten, Lage beurteilen und dann Maßnahmen ergreifen. Und ich denke, Sachverhalte erarbeiten, da bin ich ganz weit vorne. Und das ist ein Riesenkomplex. Schon in der letzten Legislatur, da hatten wir schon Debatten auch mit Landwirten und sagen, es muss was passieren. Und es gibt eine ganze Bandbreite an Themen, die einfach nicht bearbeitet worden sind, nicht verbessert worden und nicht gekümmert wurde. Und das ist dann sozusagen zu den Bauernprotesten hochgekocht. Agrardiesel war keine super clevere Entscheidung. Allerdings waren wir in Landwirtschaft auch gar nicht beteiligt. Das ist eine Steuersache, es ist eine Finanzsache und Preisfrage, wo gehört Steuersache, Finanzsache hin? Ins Finanzministerium und da ist es dann entschieden worden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns das auch nutzen. Wir haben dazu zur Grünen Woche eine schöne, ausführliche Debatte gehabt. zur Vorstellung des Agrarberichtes an dem Tag der Eröffnung am Donnerstag. Und so präsent war schon das Thema Landwirtschaft in der ganzen Bundespolitik nicht. Man muss auch sagen, dass Landwirtschaft immer so ein bisschen nachrangig auch betrachtet worden ist. Die anderen Themen werden größer. Und das ist ja aber nicht nur Landwirtschaft, sondern wir sind Ernährung und Landwirtschaft. Also Essen und Trinken macht ja wohl jeder. Und insofern hat das Thema eine größere Präsenz. Das ist schon von Vorteil, dass wir auch bestimmte Punkte auch mal anmelden konnten und sagen, die werden auch verhandelt. Also an dem Tag Erschließungsantrag mit 7 Punkten ist natürlich noch ins Kanzleramt gezogen worden, weil es eine große öffentliche Wirkung und Notwendigkeit darstellte. Und da gibt es diesen Maßnahmenkatalog, was du schon gesagt hast, da sind diese 7 Punkte, die wir im Entschließungsantrag drin hatten, auch drin. Und da geht es dann, ich sage jetzt mal so ein paar Eckpunkte und ich denke, dann kommen noch ein paar Fragen, dann können wir da detaillierter reingehen. Genau. Und diese Punkte werden, auch wenn jetzt gesagt wird, wir hören ja gar nichts, werden derzeit verhandelt. Und es geht nur als Maßnahmenpaket, Ergebnis 30.06. Ich glaube, das ist ein Sonntag, dann wird es nicht sein, vielleicht ein Tag vorher oder hinterher. Auf alle Fälle soll nicht nur 1, 2 Rosinenpickereien da stattfinden, sondern das ganze Maßnahmenpaket wird in 1 verhandelt. Was ja ganz sinnig ist, weil wir 3 verschiedene Koalitionspartner sind mit 3 verschiedenen Auffassungen. Und ich kann sagen, das Verhandeln ist nicht ganz einfach. Aber es findet derzeit ausdauernd statt. Auf Berichterstatterebene, auf Sprecherebene, was ich jetzt bin, und aber auch auf stellvertretende Fraktionsebene bis zum Bundeskanzler hoch in einigen Punkten. Das ist ernst genommen, aber das weiß ja jeder, Verhandlungen finden nicht auf dem Marktplatz statt, sondern untereinander, sonst kommt man auch nicht zum Ergebnis. Also ein paar Punkte, die dürften allen bekannt sein, aber ich sage es nochmal, Aussetzung, also es geht um die GAP. Da sind kurz vor der Wahl noch mehrere Punkte von der europäischen Ebene gekommen, die wir auch 1:1 umsetzen. Da machen auch die Länder mit, weil in erster Linie alles, was von Europa kommt, müssen die Länder genehmigen. Und da haben wir sehr viele Punkte 1:1 auch umgesetzt, eigentlich so gut wie alles. Auch die Glötzstandards sind angegangen worden. Weiß auch jeder in der Landwirtschaft, gute landwirtschaftlich-ökologischer Zustand. Viele Dinge sind einfach gecancelt und gestrichen worden. Das ist ein Rückschritt bei der Ökologie, ist so wie es ist. Sagen die Landwirte, dann wird alles einfacher. Wenn die Standards trotzdem eingehalten werden, kriegen die Landwirte jetzt Geld dafür. Also ein Plus, wenn sie einfach in Anführungsstrichen so weitermachen. So, dann gibt es steuerliche Punkte wie Tarifglättung. Es gibt schon Entlastung im Steuerrecht, bei der AFA, bei beweglichen Wirtschaftsgütern, Anhebung der Sonderabschreibungsmöglichkeiten. Die sind schon angepasst worden. Die Neugestaltung der Höheverordnung, also sozusagen die Grundbeträge anpassen, läuft auch derzeit. Bei der Tarifglättung nicht, weil, wie gesagt, es wird alles im Paket vereinbart. Dann gibt es noch eine Debatte um das Agrarorganisationslieferkettengesetz. Man sagt, oh Gott, was ist das denn für ein Wort? Da geht es in erster Linie darum, wie sicher kriegt der Landwirt für seine Erzeugung auch vom Einzelhandel das Geld dafür, damit er nicht ins Minus läuft. Die Verhandlungs-Ebenen sind sehr unterschiedlich. Wir haben eine Evaluation festgestellt. Es gibt eine graue und eine schwarze Liste. Vieles aus der grauen Liste soll in die schwarze Liste rein, damit sozusagen das Einkommen, der Aufwand, den der Landwirt für die Erzeugung seiner Lebensmittel, oft Obst und Gemüse, an den Tag legt, auch wieder kriegt vom Einzelhandel. Der kann nicht über einen Salatkopf eine Woche verhandeln. Das funktioniert nicht. Der muss an dem Tag liefern, aber muss dann auch sein Geld dafür kriegen. Schwierig. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Dann geht es um die alternativen Antriebstechnologien. Mhm. War auch eine große Debatte. Man hat so eine Grenze, gab es auch eine Petition im Bundestag. 2 Frauen haben es super gut dargestellt. Und zwar, es gibt so eine Grenze, 150 PS. Darunter kann man zum Beispiel E-Antriebe nehmen, Hoflader und Ähnliches. Da wollen wir Fördergelder dafür haben. Ob man das hinkriegt, wir haben jetzt nicht so einen super tollen Haushalt gerade, uns fehlen 40 Milliarden, das ist auch keine Kleinigkeit. Aber alles über 150 PS Antriebstechnologie ist zum Beispiel Biomethanol. Da sind Biogasbetreiber, da sind ja viele Landwirte dabei, haben hohes Interesse daran, sozusagen ihre eigene Antriebstechnologie zu erzeugen. Aus Reststoffen natürlich. Dann ist HVO, ist seit Anfang des Jahres in Europa erlaubt. Seit Mai gibt es das an den Tankstellen. Das läuft unter der Bezeichnung Umwandlung von Frittenfett. Da kann man sich das am besten merken. Also altes Fett, alte Öle. Ist aber auch sogar bei neuen Treckern mit geringen Umbauten möglich. Allerdings hat es noch einen anderen Preis, deswegen sollte es sozusagen steuerlich angepasst werden, damit es attraktiv wird. Das wäre dann wieder beim Finanzminister, der jetzt so minder kompatibel ist in dieser Richtung. Und eben auch Wasserstoff, das wird aber noch länger dauern. Also das ist jetzt nicht noch ein gängiges Modell. Diese vier verschiedenen Varianten und wie kann man das mit Steuerbefreiung oder Minderung als alternative Antriebstechnologien auch fördern? Das ist der eine Punkt noch. Dann gibt es die Düngeverordnung Nährstoffbilanz, die ist verabschiedet worden. Bundesrat ist sie am Freitag. Die Länder sind damit einverstanden. Da geht es einmal um Verhinderung EU-Vertragsverletzungsverfahren, dass wir ganz viel Geld zahlen müssen. Jeden Tag 800.000 Euro ist echt viel. Das brauchen wir für was anderes. Die Länder haben sich jetzt geeint auf drei verschiedene Verfahren und da wird das Monitoring gemacht. Rote Gebiete, nicht rote Gebiete. Da sind die Länder, das ist die Zuständigkeit der Länder. Aber die Landwirte haben natürlich auch gefordert, ich war es nicht, also möchte ich auch aus diesem engen Korsett rausgenommen werden, was ja völlig nachvollziehbar ist. Und daher müssen wir die Nährstoffbilanz haben, die große Betriebe jetzt sowieso schon machen müssen. Und dann kann man sagen, aha, ist gar nicht von dem, kommt aus der anderen Ecke. Und dann kann der von Auflagen befreit werden, wenn man dann die Datenlage hat. Und es ist aber auch vereinbart worden, dass das jetzt keine Zettelwirtschaft wird, sondern digitalisiert und sehr einfach mit vorhandenen Daten und nicht gleich, was weiß ich, wie viel Daten noch mitnehmen, sondern es soll sehr vereinfacht, damit das keinen großen Aufwand ist. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Landwirte auch nährstoffgerecht arbeiten und das muss dann auch irgendwann mal zum Vorschein kommen. Ein Riesenpunkt ist der Bürokratieabbau. Und dann hat man immer Debatten, was ist denn Bürokratieabbau? Der eine sagt Gesetze streichen. Also das Gesetz hat ja schon mal irgendwie eine Funktion, aber was manchmal draus geworden ist, ist nicht wirklich praktikabel. Ein Beispiel ist Blühstreifen. Und nee, Gewässerrandstreifen zum Beispiel. Es gibt eine andere Definition auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Länderebene. Und der Landwirt ist endgültig verwirrt und sagt, sag mal, was ist das denn
Welchen
jetzt?
nehmen wir jetzt?
Welche geben wir denn jetzt für welches Fördermittel? Und da soll es Vereinfachungen geben. Da sind schon richtig viele Vorschläge gekommen. Über 200, also 400, da waren viele Allgemeinplätze dran, sind es 200. Und da muss man ein bisschen aufschlüsseln. Was ist die EU-Zuständigkeit, die Länderzuständigkeit, die Bundeszuständigkeit? Da haben wir aber jede Menge Vorschläge, die auch erarbeitet werden und die auch veröffentlicht werden. Das soll zum 30.06. dann auch insgesamt vorgestellt werden. Also einige Punkte hat man schon mal, zum Beispiel Fristen anpassen. Oder wenn man sagt, man hat einen Gewässerrandstreifen und der muss nicht überall die gleiche Meterzahl haben, sondern wenn er mal ein kleines bisschen abweicht, dann werden nicht gleich die Fördermittel gestrichen. Oder auch bei den Melde- und Dokumentationspflichten. Ein bisschen entspannter mit den Fristen rumgehen, mit den Zahlen umgehen. Also, dass das nicht immer so ganz, ganz eng gehalten wird. Ne? Zum Beispiel Agroforstsysteme, Wegfall von Mindestbreiten in den Gehölzstreifen oder Mindestbreiten von Blühstreifen, Altgrasstreifen, was Flächen, Dokumentation für statistische Zwecke, dass da, sagen wir mal, ein bisschen zurückgerudert wird. Und da haben wir ganze Menge Vorschläge für alle landwirtschaftlichen Bereiche, die gerade auch mit den Ländern abgeklärt werden. Und die Länder haben sich auch überzeugt, einverstanden erklärt, auch mitzuarbeiten, weil die gesamte Datenlage ist bei den Ländern und gar nicht beim Bund. Also man kann das zwar anschieben und es ist wichtig, dass die Systematik in allen 16 Bundesländern gleich ist und nicht auch noch unterschiedlich wie manchmal. Aber da ist doch ein überzeugter Wille erkennbar, das auch zu regeln. Und zum Beispiel für bestimmte Bereiche wird sozusagen der Praxischeck gemacht. Also sozusagen so eine ganze Verfahrensabfolge geklärt. Also das erste ist zum Beispiel bei Pflanzenschutz. Wo hakt es überall und wie kann man bestimmte Anpassungen machen, damit es einfacher und praktikabel ist, zum Beispiel bei Obst und Gemüse, die zum Beispiel Pflanzenschutz, aber auch düngen, zu Hochzeiten. Getreide wird abgebaut, wenn schon nicht mehr gedüngt wird, aber geerntet wird bei Gemüse, wenn so richtig die
Die
volle Düngung
Hochzeit
da
ist.
ist. So, und das ist ein anderer Aspekt. Und dann muss das auch praxisgerecht umsetzbar sein. Umbau der Tierhaltung, Tierhaltungskennzeichnung. Wir haben jetzt Schwein, Mastschwein, Ferkel und Sauen kommen hinterher. Wir haben das Baurecht angepasst. Das hakelt noch, glaube ich, habe ich gehört, so ein bisschen bei den Ländern hinsichtlich der Umsetzung. Dann kommt Außerhausverpflegung. Das ist fast endverhandelt, aber noch nicht ganz. Es müssen noch einige Dinge geklärt werden. Danach kommt Rindmilch und dann Eier, Geflügel, Transport und Schlachtung auch. Das ist ein sportlicher
Aber
Zeitrahmen
auch bis
innerhalb
zum
des Jahres.
30.06.
Nein,
oder
das
nein,
in diesem
das in
Jahr.
diesem Jahr.
In diesem Jahr. Und vielleicht noch Anfang des Jahres. Also es können schon die ersten Anträge auch bei der BLE gestellt werden für Umbau von Mastställen-Schwein. Wir haben da 1 Milliarde drin für mehr Aufwand, aber auch für Umbau für diese Legislatur. Und um die 80 Anträge sind schon da. Also es, Landwirte haben wohl ein Interesse. Ne?
Und darf ich dich fragen an der Stelle, weil ich das aus Gesprächen von zu Hause vor Ort immer höre. Es ist ja auch bei uns eine Landwirtschaft mit sehr kleinen oder sehr, sehr geringer Tierzahl im Vergleich zu anderen Gebieten in der Bundesrepublik. Und natürlich ist ein Umbau von Ställen zum Beispiel sehr, sehr teuer und die Maßnahmen sind sehr teuer. Bei einem weniger oder geringeren Ertrag, den man ja mit weniger Tieren dann auch erzielen kann, das sind ja durchaus finanziell schwerwiegende Fragen, die dann gestellt werden. Kannst du zur Finanzierung etwas sagen? Weil die Klage ist Anfang des Jahres sehr deutlich auch gewesen. Wir können das eigentlich so mit den kleineren Betrieben so kaum leisten, diese Umstellung zu finanzieren. Und das, was bisher angedacht ist, ist für uns nicht auskömmlich. Wie diskutiert ihr das?
Der Fokus ist auf kleine Betriebe. Weil große Betriebe kommen da besser klar. Also der Fokus ist auf kleine Betriebe. Es gibt eine relativ hohe Förderung bis zu 80%. Und wenn man macht einen Vertrag mit der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft. Und es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Und bei Frischluft und Weide oder Auslauf draußen, bei Schweinen hält die Weide nicht sehr lange, aber bei Kühe später schon. Das ist ein Teil dann der Ernährung. Da war ja der Fokus, es gibt nur eine Förderung für eine bestimmte Tieranzahl. Da haben sich natürlich Leute mit großen Betrieben schon beschwert, oh, das lohnt sich nicht, weil nur so und so viele Tiere. Aber der Fokus ist, weil wir in Anführungsstrichen nur die Milliarde haben, dass der kleine und Mittelstandsbetrieb in der Lage sein soll, seine Tierhaltung umzustellen und dabei nicht sozusagen zugrunde zu gehen. Und Freiland, das hat die höchste Stufe der Förderung, bis zu 80%, ich glaube bis zu 60% oder 70% ist Frischluft, damit es genau diesen Betrieben, die du ansprichst, möglich ist. Und die Förderung ist zweifach. Das eine ist der Umbau und doch, es gibt schon allerhand Betriebe, die haben aus eigener Initiative Frischluftställe zum Beispiel gebaut. Die haben aber auch einen Mehraufwand. Einstreu, auch Personal muss mehr geguckt werden. Also es gibt einfach mehr Aufwand, als wenn man so einen größeren Stall durchautomatisiert hat. Und da wird der Mehraufwand auch erstattet. So aus diesem Geld, weil irgendwann die Tierhaltungskennzeichnung ja dafür führen soll, dass sozusagen alle Lebensmittel, auch die in der Verarbeitung und auch die in der Gastronomie, das Gesetz, was wir gerade außer Hausverkauf haben, da wird dann drauf geschrieben, welche Haltungsbedingung hat das Tier, was da jetzt gerade gleich gegessen wird oder verarbeitet wird, welche Haltungsbedingungen ist das? Also sozusagen jede Haltung wird geoutet. Und das ist aber auch eine Reklame für den Gastronomiebetrieb. Ich habe die Tiere so und die gekauft, die so und so gehalten. Es ist wirklich eine Frage der Haltung, nicht der Herkunft, der Haltung. Aber der Mehraufwand der Landwirte, der ist denen manchmal erstattet worden, aber manchmal eben auch nicht. Es ist also nicht verlässlich gewesen, die privaten Label. Und deswegen, das soll ein staatliches Label sein. Und das ist ja selbst von diese Grundvoraussetzung, die Eckbedingungen, was wir da verhandeln, das ist ja von Landwirten erarbeitet worden. Das ist die Ergebnisse der Borchert-Kommission. Mhm. Und wenn sich auch jetzt mehrere sagen, dann war ich nicht bei und da habe ich nichts mit zu tun. Aber das hat doch eine große Fachgruppe erarbeitet und das hat immer noch Bestand, um sozusagen für jüngere Landwirte oder Landwirte, die sich umstellen wollen, die Tierhaltung in die Zukunft zu führen.
Das ist interessant, dass du die Borchert-Kommission ansprichst, weil das war auch etwas, was ich sehr, sehr oft am Anfang des Jahres gehört habe. Wir haben doch die Ergebnisse der Borchert-Kommission, aber das ist alles schon eine Zeit her und wir sehen in der Umsetzung zu wenig oder nichts in manchen Bereichen. Das, glaube ich, war ein großer Kritikpunkt, zumindest kam er bei mir so an. Mhm. Und du sagst also jetzt, wir machen uns dran, die Ergebnisse der Borchert-Kommission zeitnah umzusetzen. Ja. Das ist auch Teil dessen, was gerade passiert.
Also ein Teil der Borchert-Kommission ist ja eben die Anpassung des Baurechts. Mhm. Haben wir gemacht, letztes Jahr im Juni. Anpassung Emissionsrecht, das ist Sache der Länder. Für Emissionen sind die Länder zuständig. Mhm. Das zweite ist Finanzierung. Das wird immer groß debattiert. Aber wir haben erstmal die Finanzierung für diesen Bereich gesichert, für diese Legislatur, für Schwein. Weil die Eckpunkte für Schwein stehen. Wir brauchen ja nicht Geld aufnehmen, kreditfinanziert, für sozusagen eine Tierhaltung, die noch nicht da ist, wie Rindmilch und Eiergeflügel. Ich gebe zu, es ist auch eine sehr schwierige Debatte, um das Geld zu sichern. Und da gibt es die wildesten Zahlen, wie viel man überhaupt braucht. Aber so genau weiß keiner. Und da geht es einfach über die Dauerfinanzierung am Ende hin. Das kann ja nicht immer aus dem Haushalt kommen. Wie finanziert man das auf Dauer? Also der Verbraucher zahlt dann auch gerne etwas mehr und es ist nicht viel, weil ja die gesamte tierische Erzeugung wird ja alles sozusagen gelabelt und überall ein bisschen draufgelegt. Das war ja auch der Sinn der Borchert-Kommission, die auch gesagt hat, so kann es funktionieren. Deswegen finde ich manchmal auch die Debatte in den Verbänden überraschend, wenn sie so das eigene Ergebnis gesagt haben, nee, das geht nicht. Und die haben ja auch einen Plan gemacht, nicht für ein Jahr. Ja, das ist vor 2 Jahren beendet worden. Also da ist das Ergebnis vorgelegt worden. Aber das war ja ein Plan für die Zukunft, für die nächsten 20, 30 Jahre. Deswegen ist er doch nicht nach 3 Jahren verjährt. Die Debatte fand ich manchmal ein bisschen überraschend. Aber ich sage, das ist unser politischer Auftrag, den haben wir im Koalitionsvertrag und den setzen wir auch um. Und wir können auch nicht nur über Bio reden, sondern das ist sehr viel konventionelle Landwirtschaft, die eine gute Landwirtschaft ist. Und die wollen wir auch in die Zukunft sozusagen begleiten. Und da sind dann viele Landwirte, wenn man es so erklärt, sagen, das ist okay. Allein mir fehlt der Glaube. Ich sage, okay, dafür bin ich nicht zuständig, aber wir können es nur umsetzen und es muss in dieser Legislatur sein. Und die Rinderhalter für Milch, die sagen, wir wollen aber auch. Und die Geflügelhalter mit Ei und Geflügel, die sagen, ja, aber wir auch. Wir sind ja eigentlich schon so weit. Also das Interesse ist schon sehr groß.
Susanne, darf ich dich einfach erstmal danke für den Überblick. Das ist, sind ja unglaublich viele unterschiedliche Aspekte, die du schon angesprochen hast. Ich darf mal so festhalten, aus den 7 Punkten, die Anfang des Jahres erarbeitet worden sind, da soll die Umsetzung dieses Maß oder der Beginn dieses Maßnahmenpaketes Ende Juni, formuliere ich jetzt mal so, kommen, also noch vor der Sommerpause auf alle Fälle auf den Weg gebracht werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Teile der Aufgaben aus der Borchert-Kommission sind auf dem Weg. Also du hast die Finanzierung Schwein, glaube ich, angesprochen, jetzt
Mast.
bei Mast, bei Tierhaltung bis Ende des Jahres. Das habe ich so richtig verstanden. Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld schon ein paar Fragen gekriegt und würde da einfach mal so einsteigen wollen. Ich sage, heute ist noch eine gekommen von Albert Ascher, einen schönen Gruß. Wir kennen uns ja schon seit längerer Zeit. Selber Landwirt, Milchbauer, der eine sehr spezifische Frage stellt, aber vielleicht eine, die man auch verbinden kann mit der Frage, die viele Verbraucher umtreibt. Er fragt nämlich nach, am Ende des Tages nach der Frage, wie kommt man zu fairen und vernünftigen Preisen? Er formuliert so, wie ist der Stand der nationalen Umsetzung des Artikel 148 gemeinsame Marktordnung? Und durch die Umsetzung müssten ja oder würden ja Milchbauern gestärkt oder müsste, das müsste ja eigentlich das Ziel sein, sodass man dann entsprechend auch über entsprechende Preise verhandeln kann und dann auch entsprechende auskömmliche Rahmenbedingungen stehen würden. Ich habe auch von Bürgern noch Fragen gekriegt. Frau Kramer zum Beispiel aus Laufen fragt, was kann man gegen den enormen Preisdruck bei Agrarprodukten machen? Ich bringe das erstmal einfach so zusammen. Einmal aus der Produzentensicht, auskömmliche Preise. Wir wissen ja alle, dass es oft zum Teil die Preise auch unter Gestehungskosten oft sind. Das ist ja nichts, mit dem man vernünftigerweise arbeiten kann. Und auf der anderen Seite der Druck, der eben von Handelsunternehmen auch da ist und dann auch von vielen Kunden so nicht gewünscht und gewollt wird.
Also die erste Frage bezog sich auf 148 GMO, also gemeinsame Marktordnung. Es geht um den Milchmarkt. Das einzige Bereich, wer jetzt nicht so komplett drin steckt, wo sozusagen Preis sich erst zeigt, wenn so schon längst die Ware abgeliefert worden ist. Ja, das sind wir am Verhandeln, aber es ist eine wirklich schwierige Verhandlung, weil also auch ein ganzer Anteil von Bauern sagt, das wollen wir überhaupt nicht. Dann auch genossenschaftliche Molkereien wollen es nicht und auch andere nicht, die sagen, ich bin bis jetzt immer so klargekommen. Da gibt es im Bereich der Landwirtschaft eine höchst strittige, also im Bereich der Milchwirtschaft, die sich natürlich damit nur beschäftigen, eine höchst strittige Auffassung. Wir haben jetzt als Vorschlag gemacht, dass man 80% festschreibt, nicht alles, aber selbst das ist hochstrittig. Und das wird verhandelt, aber da kann ich noch gar nicht sagen, ob es eine Lösung gibt, ob es bis zum 30. eine gibt, ob es später eine gibt oder überhaupt eine. weil da wirklich zwei höchst unterschiedliche, in Anführungsstrichen Fraktionen, diesmal nicht unsere, aber höchst unterschiedliche Fraktionen in der freien Wirtschaft unterwegs sind. Landwirte haben sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Und die muss man ja, alle Seiten muss man sehen.
Ja.
Und auch in unserer Ampel wird es unterschiedlich debattiert. Also das ist ein ganz schwieriges, kniffliges Ding. Und was dabei rauskommt, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Also Schönrederei wollen wir jetzt in diesem Podcast ja auch nicht machen.
Nö, nö, es soll die Wahrheit sein und
Ja.
da, wo wir stehen, stehen wir an der
Ja,
Stelle.
ja, ja.
Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man dann sagt, wo unterschiedliche Interessen
Ja.
vorhanden sind. Also das eine ist, verstehe ich jetzt auch als Laien richtig, ist die sehr spezifische Frage der Vergütung von abgegebener Milch zum Beispiel, wann
Ja.
man sie vergütet kriegt, im Januar oder im Februar, je nachdem, wann man es abgibt, also im Monat, in dem man es abgibt oder danach erst.
Genau, meist nur 3, 4 Wochen, sagen die meisten. Aber sie sagen, ja, aber in der Zeit könnten die Preise steigen. Und dann hätte ich ja Pech gehabt. Man hat ja unheimliche Preisschwankungen auch schon gehabt, in Zeiten der Pandemie oder eben auch bei anderen wirtschaftlichen Bedingungen oder wie das Wetter ist oder Wiesen stehen unter Wasser oder sonst irgendwas. Also das ging hin und her. Wir hatten ja schon von 60 Cent bis fast 20 runter. Also Milchwirtschaft ist nicht ganz einfach. Das muss man schon sagen. Aber es gibt da höchst unterschiedliche Aspekte und es ist erstaunlich, wie weit die auch da auseinander liegen. Also das ist ein klassischer Fall, wo ein Kompromiss schwierig zu finden ist, weil jeder natürlich auf seine Ansicht beharrt. Kann man Kompromisse finden? Das ist also noch völlig offen.
Und wenn ich jetzt die zweite Frage reinnehme, überhaupt, es geht ja über die Milchwirtschaft weit hinaus, über die Frage auskömmliche Preise, die auch von Handelsketten bezahlt werden müssen, am Ende des Tages natürlich sich irgendwann auch im Marktpreis vielleicht auch
Ja.
widerspiegeln in irgendeiner Form. Welche Ideen habt ihr hier oder was wird von eurer Seite durch? Das kann nicht alles die Politik regeln in der Marktwirtschaft, aber
Nee.
wie wird das diskutiert bei den
Also, es gibt
Fachpolitikern?
natürlich viele, die sagen, das soll der Markt regeln. Und das haben wir ja festgestellt, dass es manchmal nur mittelgut funktioniert, weil Landwirte doch auch in Gesprächen sagen, ihr müsst da Rahmenbedingungen schaffen. Wir kommen alleine nicht mehr klar. Das Kräfteverhältnis von Erzeugern und Markt, Einzelhandelsverband ist ungleich. So, und dafür sind wir ja nun da, solche Kritik und solche Sorgen auch aufzunehmen und sagen, wie kommt man damit klar? Das eine ist eine Regelung im Agrar-OLKG, also was ich vorhin gesagt habe, Agrarorganisations- und Lieferkettengesetz, ne? Also Preis ist das längste Wort, dass man sagt, es gibt so eine graue Liste, sagt, also dann kann der Erzeuger verpflichtet werden, vertraglich, ich sage immer, am Verramschen seiner Ware auch noch zu bezahlen. Das ist ein bisschen, finde ich, unlogisch. So, und dann haben wir in der letzten Legislatur schon ganz weniges ändern können. Unser damaliger politischer Begleiter war irgendwie da ein bisschen unwillig, muss ich sagen. Aber auch eine Ombudsstelle einrichten können. So, und dann gesagt, und in 2 Jahren wird das dann evaluiert und sagt, was hat funktioniert und was muss noch nachgebessert werden. So, und diese Evaluation hat stattgefunden und dann verlassen wir uns auf die Ergebnisse. Da sind auch Befragungen geführt worden. Und das, was verändert werden soll aufgrund dieser Evaluation, das setzen wir jetzt um. Also, das wird aber auch noch verhandelt. Da sind wir uns zu dritt auch noch nicht ganz einig. Aber das zu sagen, das hat sich als praxisgerecht gezeigt, dass nicht unbedingt alles geändert werden muss, aber es muss nachgebessert werden, damit die sozusagen ein bisschen Augenhöhe besser hergestellt wird zwischen den Erzeugern. Gerade Gemüse ist ein großes Problem, weil die immer sofort abgeben müssen. Da geht viel wieder zurück. Und ich habe mich da auch vor Ort bei Gemüsegenossenschaften informiert. Das ist kein leichter Stand, weil die sind dann in Anführungsstrichen, wenn sie ihr Gemüse ernten und abliefern, ausgeliefert. Ne? Ich kann Stahlnägel, kann ich lagern, aber Salat schwierig. Und das sind so Punkte, deswegen wird das verhandelt. Aber eben nach einer Evaluation, das ist keine Erfindung von uns oder ich finde, ich meine, das sollte jetzt besser werden, sondern wir halten uns an diese Faktenlage, was notwendig ist und was nicht. So, und die andere Preisgestaltung sind die tierischen Erzeugnisse und das ist die Borchert-Kommission, das Ergebnis. Sozusagen der Landwirt, der seine Tiere gut hält, ist eine Frage der Haltung oder unterschiedlich hält und der dann einen Mehraufwand hinsichtlich des gesetzlichen Mindeststandards hat. Der muss auch sein Geld sozusagen wiederkriegen. Und so wird es auf dem privatwirtschaftlichen Label ja immer deklariert. Da guckt die Kuh ganz glücklich und das Schwein, was gleich geschlachtet wurde, auch. Und die werden angeblich anders gehalten. Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Also wenn man so ein bisschen ganz genauer guckt, ist es dann doch schon ein bisschen viel Marketing dabei und wenig, wenig tatsächlich veränderte Haltung. Und dass man sagt, so, jetzt haben wir gesetzliche Rahmenbedingungen. Und da für diesen Mehraufwand kriegt der Landwirt auch mehr. Und das wird dann sozusagen der Bürger, der will nicht riesige Preissprünge, das wissen wir auch, dass er jetzt nicht, wir müssen nicht vom gesetzlichen Mindeststand bis zum höchsten Biosiegel gehen. Da
Ja.
gibt es noch viele Stufen dazwischen.
Zwischen.
Und auch in der Borchert-Kommission haben die gesagt, wenn das aufs gesamte tierische Erzeugnis umgelegt werden, bei Milch geht 10% in die Milch und 90% wird verarbeitet und überall ist gelabelt, wo die Milch drin ist, dann ist das Centbeträge. Und auch in der Borchert-Kommission waren auch Verbraucherschützer drin. Und sie sagen, das ist organisierbar. Und deswegen ist das kein Preissprung, der dann immer deklariert wird, ich kann es mir nicht leisten.
Genau.
Dann wird sozusagen der legendäre Brotkorb ein bisschen angepasst. Da haben die gesagt, was ist, weiß ich, im Monat 2 € oder sowas.
Also es ist für den normalen Einkommen, für den normalen Verdiener
Ja.
total machbar, aber auch ein wirklicher Qualitätssprung für die Landwirte, was ihre Einkommen anbelangt. Kann
Ja.
man das so sagen?
Ihr Aufwand muss auch entlohnt werden. Die können doch
Ja.
nicht ewig ihren Mehraufwand dann spenden. So funktioniert das nicht,
Eben,
ne?
das ist auch richtig. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, weil das ist jetzt vielleicht für jemanden von der Küste das diametrale Gegenteil, aber mein Wahlkreis ist natürlich sehr Milchviehwirtschaft mit teilweise sehr kleinen Betrieben, also in einem Landkreisteil im Schnitt 14 Hektar, im anderen meines Wahlkreises 25 Hektar. Allerdings auch Bauern, die Bergbauern sind, die ihre Kühe auf die Alm treiben im Sommer, die auch damit zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen und damit auch nochmal einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Ist diese, ich weiß, dass es das natürlich bei der gemeinsamen Agrarpolitik mit diesen zwei Säulen die Debatte ist
Ja.
in der Vergütung. Die Sorge ist immer sehr groß, wenn man bei der einen Säule mehr macht, dass bei der anderen was abgeschmolzen wird, also bei den Erträgen runter und dafür Vergütung für Kulturlandschaft drauf. Diskutiert ihr in dem Bereich auch, was man gerade für die macht, die auch wirklich wertvolle Arbeit zum Erhalt von Kulturlandschaft leisten, wie man dort
Ja,
ran kann?
auch wenn ich aus dem Norden komme, aber Grünland ist in der Küste und in Bayern.
Jo,
Ja,
das
also das
ist,
verbindet uns
da teilen wir
sozusagen,
mal die
ne?
Ansicht.
Genau. Und es gibt da Gemeinsamkeiten, zum Beispiel auch bei Schafzucht, jetzt ist es nicht gut, auch auf Grünland, zum Beispiel Herausforderungen bei Deich- und Steillagen. Also sind wir im Norden und im Süden. Und Deich ist keine Steillage, ne? Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber dann sind einfach andere Aspekte, auf die man gucken muss. Und gerade die Grünlandbewirtschaftung, die haben wir dann ganz im Auge. Insofern hilft es, dass ich aus dem Norden bin. Weil in der GAP schon, sozusagen wie die Legislatur angefangen hat, da wurde ja sozusagen die neue Weg zur GAP entworfen. Und da waren wir in den Agrarverhandlungen. Und da hätten wir gern im Bereich Grünland nachgebessert. Das ist, ich kann nicht alles Mögliche mit Grünland machen. Ich habe nur die Möglichkeit, Grünland zu machen. Ich kann es nicht ändern. Also muss ich irgendwie damit klarkommen. Ich kann auch nicht auf veränderte Verhältnisse so gut reagieren. Und aus der GAP waren wenig Fördermöglichkeiten für Grünland. Das ist auch bemängelt worden. Und wir wollten das eigentlich noch ändern, weil war schon neue Regierung, war in Verhandlungen und da haben ehrlicherweise gesagt, die Länder, nee, da wird jetzt nicht mehr dran rumgefuhrwerkt, also ist auch von der vorigen eine Ministerin gemacht worden, das muss jetzt so zur EU, sonst können die Landwirte sich nicht mehr darauf einstellen. Und ich sage nur, das dauert ja meistens ziemlich lange, bis die da alles geregelt haben. Was war? Im darauffolgenden, im November wäre das gewesen, im darauffolgenden September erst, wurde das dickste Paket, war wieder aus Deutschland mit 1200 Seiten, genehmigt. Also ich finde, da hätte man noch Grünland-Regelungen reinkriegen können. Ist so, wie es ist. Über vergossene Milch brauchen wir auch nicht reden. Auf alle Fälle wollen wir jetzt doch noch auch reinverhandeln bei den Anpassungen der GAP. Bisschen 5% aus der ersten Säule in die zweite für Grünlandbewirtschaftung. Und zwar, das ist eine eigenständige Landwirtschaft und die kommt sozusagen bei ihren Möglichkeiten an ihre Grenzen. Und das ist allerdings auch noch strittig bei einem Koalitionskollegen und muss auch noch verhandelt werden. Aber das wäre sehr hilfreich für die Grünlandwirtschaft, dass die eben auch mähen können, aber eben auch Weidehaltung. Und wir wollen in der Tierhaltungskennzeichnung auch bei Rindmilch natürlich Weidehaltung ganz oben anstellen, weil das auch in Anführungsstrichen am meisten förderfähig ist. Dann muss ich aber auch was für Grünland tun und nicht noch die Verhältnisse und Möglichkeiten für die erschweren.
Gut, das ist jetzt wirklich auch da nochmal ganz hilfreich, glaube ich, das von dir so zu hören. Vielleicht, ich habe ein paar Fragen gekriegt im Vorfeld. Ich habe es gesagt, ich habe die eine Frage von Albert Aschauer mit der Umsetzung der Marktordnung da gemeinsam schon gestellt. Du hast selber die Düngemittelverordnung und die Düngemittelgesetze, glaube ich, heißen sie? Düngemittelgesetz?
Düngegesetz, ja.
Düngegesetz.
Immer Düngegesetz,
Ach,
ja.
unsere Gesetzestitel sind wirklich auch manchmal schwierig. Angesprochen, das ist eine Debatte, die eben auch gerade, auch bei mir zu Hause, sehr, sehr lebendig geführt wird, wenn ich so sagen darf an der
Lebendig ist
Stelle.
gut.
Wir haben auf der einen Seite, glaube ich, ein hohes Interesse, ein hohes Schutzinteresse, auch was Gewässerschutz und was Schutz von Trinkwasserquellen und so weiter anbelangt und wollen natürlich nicht die entsprechenden Nitrateinträge und Phosphateinträge haben. Auf der anderen Seite ist die Frage, wer ist der wirkliche Verursacher, ja immer das,
Ja.
wo diskutiert wird. Und vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich habe dazu auch eine Frage von einem Herrn Derflinger aus Waging am See, der sich zu den Änderungen des Düngegesetzes nochmal erkundigt und was das jetzt konkret vor Ort heißt und was darf ausgebracht werden, was darf nicht ausgebracht werden. Also einfach nochmal eine Konkretisierung
Ja.
dazu.
Also beim Düngen, das hat ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hatte am Ende Auswirkungen. Kaum 15 Jahre wurde darüber geredet, hinsichtlich, wie viel Nitrat kommt in den Boden rein. Irgendwann kommt es unten sozusagen an den Trinkwasserkörper ja an. Dauert eine Weile, aber es kommt am Ende an. Und wir haben auch im Norden ganz große Probleme damit, teilweise und sehr viele rote Gebiete, gerade in den Bereichen der Intensivtierhaltung. Aber zum Beispiel hat es auch was damit zu tun gehabt, weil Düngung gar nicht so geregelt war. Und wir haben zum Beispiel jede Menge Düngungsgülle gekriegt aus den Niederlanden, die schon länger Probleme haben und die, glaube ich, nur noch aus roten Gebieten bestehen. Und da haben die einfach gedacht, ich bringe den Kram weg. Und das war keine gute Lösung. Das findet in dem Rahmen auch nicht mehr so statt, sozusagen, jetzt wird das ja alles statistisch erfasst. Und dieses Verfahren war eben auch in den Niederlanden anhängig. Deswegen hat die Landesregierung da angefangen, Höfe rauszuverkaufen. Das machen wir nicht. Es muss doch eine Möglichkeit für zukünftig die Landwirte geben, anständig zu wirtschaften. Das ist ja Quatsch. So, und da wurde eben, wie gesagt, sehr lange verhandelt, weil 16 Bundesländer 16 verschiedene Berechnungsmethoden hatten und alle 16 Berechnungsmethoden waren beklagt. Das hört sich nicht wie eine Lösung an. Und irgendwann hat dann die EU gesagt, jetzt ist aber auch mal gut, ihr kriegt jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren und am Ende kriegt ihr dann 800.000 Euro Strafe jeden Tag und zwar 2,5 Jahre noch zurückzahlen, auch noch in der Vergangenheit. Das wird richtig teuer. Dann hat eben wie der Minister, Herr Özdemir war gerade gewählt, hatte schon ein super gutes Thema gleich zu Anfang und mit den Ländern verhandelt. Und die haben sich auf drei verschiedene Berechnungsmodelle eingelassen, weil sie gesagt haben, naja, wir kommen da jetzt nicht drum rum. Und die Länder sind ja auch unterschiedlich belastet. Und man hat festgestellt, dass viele Länder, Bundesländer, auch zu wenig Brunnen haben, Messstellen, weil das natürlich die Länder bezahlen. Und das war teuer. Und dann musste man eben, da hat man gesagt, nee, wir ganz große Gebiete und waren sie leider nicht rot. So, in Niedersachsen hat er schon ziemlich viele Messstellen, aber sogar die müssen noch mehr machen. Und das ist Sache der Länder und die haben sich mit der EU geeint und sagt, auf diese Art und Weise erfassen wir jetzt die Daten mit so und so vielen Messstellen und wissen dann am Ende, wo ist denn wirklich rotes Gebiet und wo gehen die Zahlen langsam runter. So, und damit wir eben noch für die Landwirte sagen können, so, aber in diesem Gebiet macht der alles richtig, dann wird er von diesen Auflagen so ein bisschen entlastet, was auch die Landwirte gesagt haben. Sagt, ich bin's nicht. Und dann sage ich, glaube ich. Müssen wir leider mit Daten unterlegen. Und das ist im Prinzip genau das, was die Landwirte wollen. Aber man kann es nur es reicht nicht zu sagen, ich weiß, dass ich es nicht bin oder ich weiß, eigentlich ist es kein rotes Gebiet. Man muss ja auch mal gucken, die Wasserzüge sind ja total unterschiedlich. Das
Das
heißt ja
ist auch
nicht,
nicht
der
so einfach,
Eintrag
ja.
von oben und der kommt unten an. Das ist ja in unterschiedlichen Schichten und unterschiedlichen Gegenden. Und da kann es auch geben, es kann auch Gewerbe geben, es kann auch aus einer ganz anderen Ecke kommen und ein Landwirt hat es dann in seinem Bereich, aber es kommt aus x Kilometer entfernt. Also wie Wasser läuft in unterschiedlichen Tiefen ist schon ziemlich überraschend und dann kann man sowas dann am Ende auch feststellen, weil man oben die Daten hat und sagt, ja, wenn das da unten ist, aber der kann es nicht sein.
Aber das ist jetzt im Gesetz geregelt
Das ist
praktisch, wo diese oder wie viele Brunnen die Länder praktisch oder Messstellen die Länder
Das haben die selber vereinbart.
Das haben sie selber
das haben
vereinbart.
wir, in dem Gesetz ist jetzt einmal vereinbart, dass man sozusagen das, was die EU haben will, wo sie sich geeinigt haben, das Monitoring, also in großen Gebieten, rot, nicht rot, halten die Daten ein oder nicht. So, aber dieses ganz Kleinteilige, das geht auf den Höfen. Und dann sagen sie so, und ich kann nur so und so viel gebe ich rein und das kann ich gar nicht sein. So, und das ist dann die Nährstoffbilanz. Welche Nährstoffe gibt er rein, welche kommen raus? Und das gibt es jetzt schon, das ist keine neue Erfindung. Nee. Größere Betriebe müssen es sowieso schon machen. Aber am Ende kann man dann sagen, es ist besser fürs Image der Landwirte. Ich war es in drei Herrgottsnamen nicht. Und das Zweite ist, dann hat man sogar einen Nachweis. Und dann sagen so, damit das dann, ja, zwei, drei Jahre muss es schon laufen. Und dann sagen so, und dann kann man bestimmte Maßnahmen, die die Landwirte noch extra machen müssen, zurückfahren, weil man sagt, da ist der Nachweis, da kann es nicht herkommen.
Super, ich glaube, das ist auch eine wirklich wichtige Debatte, dass wir hier zu einer guten Lösung kommen, um eben beiden Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl der Landwirtschaft, vor allem der...
Stellt sich morgen raus.
Morgen ist
Bundesrat.
Morgen ist Bundesrat dazu. Also auch da bleibt spannend und das kann man dann morgen auch gleich nochmal nachverfolgen dann ja. in der Debatte. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema von verschiedener Seite angesprochen bekommen von den Meldungen, die ich vorher hatte, die auch ein bisschen was mit Klimawandel zu tun haben. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr Extremwetterereignisse, ob das jetzt frühes Blühen und dann Frost ist, die Ernten vernichten. Das hatten wir vor ein paar Jahren mit Obst und Wein als großes Thema. Ich vermute mal, bei anderen Getreide- oder Gemüsearten ist das durchaus auch ein Problem. Wir haben natürlich auch Extremwetterereignisse, Regenereignisse, Hangrutschungen und so weiter, die dann auch durchaus im Grünland zu Problemen führen können. Also alles, was man unter dem Thema klimawandelbedingte Ernteausfälle subsumiert, habe ich die Frage nochmal von Herrn Schwögel aus Berchtesgaden. Wie wird das diskutiert bei euch im Landwirtschaftsausschuss? Man wird ja wahrscheinlich nicht alles mit irgendwelchen Kompensationen klären können. Es gibt ja auch Anpassungsmaßnahmen. Wenn man international unterwegs ist, diskutiert man ja sehr oft das Thema Anpassung an Klimawandel. Wie wird das bei euch diskutiert?
Es wird sehr breitbandig und auch bei Maßnahmen wird es diskutiert. Also wie gesagt, im Norden, wir hatten dann Weihnachten und Silvester, war nur mittelgut, ne? Denn da waren auch große Überschwemmungen. Wir haben immer so gesagt, wir müssen uns gegen das Wasser von außen schützen. Jetzt muss man sich auch seit Jahren eigentlich schon gegen das Wasser von innen schützen. Hat alles gut geklappt. In anderen Bundesländern klappt es mittelgut. Allerdings im Norden, die sind schon immer mit der Wasserproblematik beschäftigt gewesen. Man hat ein anderes Auge auf Wasser. Was kann das eigentlich machen? Wie schnell ist es am Ende auch da? Jetzt gab es dann Frost. Ja, bis Mitte Mai muss man mit Frost rechnen. Aber das Problem ist vorher zu warm. Also es blüht schon auf. Genau. So, und dann kommen die Eisheiligen. Schwierig. Genau. Und jetzt ist auch kalt. Die gab es aber auch schon immer, die Schafskälte. So, aber wenn der sozusagen das Ganze alles schon so weit fortgeschritten ist, dass man eigentlich schon wie im Mai, Juni ist, und dann wird es kalt, dann wird es schwierig. Also es hat sich vieles geändert. Und einerseits wird geguckt, wie kann man unterstützen, was kann noch angebaut werden? Also was ist hitzeresistenter, welche Züchtung gibt es. Es werden ja auch schon andere Gemüsesorten angeboten, die nicht zwingend unbedingt immer nur, weiß ich, in Deutschland gewesen sind. Es kommt immer mehr so aus dem Süden hoch. Der ganze Bereich Wald gehört ja auch zu Landwirtschaft, Waldwirtschaft. Mhm. Wie kann man hitzeresistenter die Wälder sozusagen entwickeln und trotzdem ernten? Das heißt ja nicht, dass das alles da stehen bleiben muss, sondern trotzdem immer noch mehr aufbauen und ernten. Ja, in diesen Bereichen, gerade für große Flächen, okay, ist jetzt nicht bei euch wahrscheinlich, aber zum Beispiel alte ELPG-Flächen, Agroforstsysteme, damit der Humus hält bei Trockenheit. Ne? Weil der eine oder andere mal nach Berlin gefahren ist, über weite Strecken und dann kommt so eine schwarze Wolke rüber und dann denke ich, okay, 0,1 Zentimeter Humus ist mal wieder weg. Um sozusagen Feuchtigkeit zu halten, damit man so Agroforstsysteme ist auch ein Einkommen, gilt nicht als Wald. Da gibt es dann Vorgaben, damit man das dann auch verwerten kann nach einer Weile und wieder aufbauen kann. Also ein zweites Einkommen für Flächen und eben um Feuchtigkeit und Humus zu halten. Zum Beispiel auch Agri-PV. Das ist das aufgeständerte Glasplatten sind das sozusagen. Und da gibt es ganz viele Versuche und auch werden schon Anträge gestellt. Uns fangen die Anträge an Richtung Erdbeeranbau darunter. Es ist nicht so viel Hitze drauf. Mhm. Ich kann Strom erzeugen. Es ist ja keine dunkle Platte, sondern da gibt es wahrscheinlich Varianten. Die schützen so ein bisschen auch bei Frosteinbrüchen. Mhm. Also alte Land- und Bodensee. Die großen Plantagen haben Beregnungsanlagen. Wenn es jetzt auch mal friert, dann können die beregnen. Aber zum Beispiel weiter im Osten, die hatten Frost. Die hatten keine Beregnungsanlagen, aber die hatten -7 Grad. Mhm. Da nützt auch keine Beregnung, sondern ist durchgefroren. So, und dann halten solche Platten ein bisschen ab und man kann installieren, dass man vielleicht
Strom
noch
gleichzeitig
noch ein bisschen Wärme noch mal erzeugt. Also da muss man wirklich gucken, was baut wer wo an und welche Möglichkeiten gibt es. Und ein Riesenproblem, nein, eine Riesenlage, sagen wir erstmal, ist, das Wasser ist noch in der Menge da, wie sonst auch, nur zu anderen Zeiten in anderen Mengen. Also muss ich Wassermanagement betreiben und ich fange immer mehr an, zum Beispiel Punktbewässerung, kleine Schläuche legen. Das kann ich auf dem Getreidefeld natürlich nicht machen, aber dieses großflächige Besprühen, das wird so nicht mehr funktionieren, weil ja auch Wirtschaft mehr Wasser braucht. Dann muss man gucken, kann ich auch in der Landwirtschaft Zweitwasser brauchen, also Brauchwasser nehmen zum Bewässern, ne? Das aufgearbeitet ist und nicht in Fluss leiten, sondern in die Landwirtschaft. Wie kann ich Wasser halten? Machen viele Baumschulbetriebe schon, um bestimmte Zeiten auch zu überbrücken. Und da muss man immer gucken, wo bin ich und wo kann ich noch Wasser speichern, beziehungsweise unterschiedlich. Man hat Wasserkraftwerke zum Beispiel im Bergigen Reich. Wir haben bei uns im Norden in meinem Wahlkreis 40.000 Kilometer Entwässerungskanäle. Die sind zwar nur so lang, also wir debattieren dann über Wiesenschläge, das ist kein Geschenk, die sind manchmal nur 20 Meter breit. Das ist auch eine andere Debatte noch, dass man jeden Schlag einzeln beschreiben muss, völliger Quatsch. Aber dass man diese dann auch vielleicht ein bisschen verbreitert und die zum Wasserhalten nutzt und nicht nur immer wegpumpt, weil man gucken muss, in bestimmten Zeiten fallen die dann doch schon trocken. Das hatten wir auch nie im Norden. So in bestimmten Bereichen hatten die einen haben schon immer mit Wassermangel gekämpft, aber andere nie. Aber eben auch, gerade wo es gebirgig ist mit kleinen Flüssen, das Wasser kommt in Mengen und rauscht eng durch. Also muss ich gucken, kann ich vorher Schwemmland nutzen? Kann ich zum Beispiel die höchste Staumauer in Norddeutschland, weil die ist 12 Meter hoch. Die sind mal in dem Ort auch in den 90er Jahren in der Innenstadt, auf gut Deutsch gesagt, abgesoffen und gesagt, das darf nicht wieder passieren. 100-jähriges Hochwasser kommt nicht erst in 99 Jahren wieder, sondern eventuell übernächstes Jahr. Und diesen Winter war die eigentlich erst eingeweiht worden nach 20 Jahren, weil da stand das Wasser richtig hoch und konnte gehalten werden wie so ein U und ganz langsam sozusagen durch den Ort geführt werden. Was das große Risiko ist, wenn innen drinne der Schwall sozusagen alles wegreißt. Und das ist dann in landwirtschaftlichen Betrieben auch wichtig. Wo liegen die eigentlich? Und wenn ich dann irgendwo Schwemmland habe, dann darf ich da aber keinen Stall haben. Denn bei solchen Katastrophen, die dann kommen, muss ich auch gucken. Und da gucke ich bei Landwirtschaft und da hilft mir mein alter Polizeiberuf. Katastrophenlagen, wie evakuiere ich denn einen Stall mit 10.000 Hähnchen? Oder, die können nicht schwimmen. Und auch Pferdeställe, Kuhställe. Oder wenn der Strom weg ist, die sind auf Strom angewiesen, die kann ich organisieren. Also muss ich auch gucken, gerade in solchen gefährdeten Gebieten habe ich Ausweichmöglichkeit im Winter auch. Mhm. Kommt ja gern auch mal im Winter.
Absolut.
Und oder kann ich die Lagen so anpassen und einfach absichern, einen kleinen Deich umzubauen oder sowas. Mhm. Man darf nicht nur an Häuser denken. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich, dann werden erst Menschen gerettet, danach die Tiere. Aber trotzdem muss ich dann, wenn ich solche Planungen mache, schon mal gucken im Bereich Landwirtschaft, bin ich in gefährdeten Gebieten, kann ich Weiden oder Acker als Schwemmland nehmen, muss ich danach Entschädigung haben, weil das dann erstmal kein gutes Land ist, das geht, aber liegt mein Stall denn da in der Ecke auch?
Zum Beispiel.
Das geht gar nicht und das muss man dann alles vorher gucken.
Wie habt ihr Pläne, um Tiere eben rechtzeitig dann auch
zu evakuieren?
Genau,
weil in erster Linie wird natürlich Infrastruktur und Menschen und Infrastruktur, aber der Landwirt alleine steht davor, wie soll das funktionieren? Meistens ist er selber noch bei der Freiwilligen Feuerwehr und sagt, ja, aber irgendwie müssen wir damit doch dann klarkommen. Warnsysteme werden ausgebaut, alles richtig, aber allein sich vorher einen Kopf zu machen, kann ich höher liegende Weiden dann schon frühzeitig nehmen, wie funktioniert ein Warnsystem? Oder wenn ich einen Stallneubau mache, muss ich immer dran denken, ist es an nur ansatzweise in gefährdeten Gebieten, weil ich habe dann unter Umständen auch keine Hilfe zum Evakuieren meiner Tiere. Und das will kein Mensch, dass dann die Tiere ertrinken und man muss dann womöglich noch zugucken.
Absolut. Absolut. Also ich glaube, ein wahnsinnig wichtiges Thema, mit dem wir uns auch noch mal mehr beschäftigen müssen. Leider, wir haben ja leider gerade auch vor wenigen Tagen und Wochen, gerade im süddeutschen Bereich, in Baden-Württemberg und in Bayern noch mal in weiten Teilen, mit großen Überflutungen zu kämpfen. Und da spielt eben auch das eine Rolle. Wie geht es mit Landwirtschaft in solchen Situationen weiter? Darum ist das, glaube ich, nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich habe jetzt zwei Punkte noch. Einen, den ich hier am Anfang vergessen habe, wo wir auch schon mal über die GAP ein bisschen geredet haben, der mir auch zu Hause immer sehr ans Herz gelegt worden ist, die Frage der Flächenstilllegungen, nochmal obligatorischer Flächenstilllegungen.
Ist ja gestrichen.
Ist ja gestrichen, oder? Ja, kannst du jetzt Thema mal durch. So, Thema durch.
Thema. Wer es macht, kriegt Geld und muss man nicht mehr machen. Das wäre die Kurzform.
Das ist die Kurzform. Das ist eigentlich für die, die damit Probleme hatten, die Nachricht, oder?
Ja, wobei man sagen muss, so viele hatten da gar nicht so ein Problem damit, weil wenn man natürlich Flächenstilllegungen vornimmt, dann nimmt jeder natürlich die Fläche, die am schlechtesten ist. Und dann nimmt er auch Randstreifen oder Teich oder was auch immer. Gab es immer. Also es hat ja nun keiner seine Best-of-Fläche, wo er Brotweizen anbaut, als Flächenstilllegung genutzt. Und Einschränkungen gab es vorher auch schon mal. Dann, wie es so trocken war, dann konnte man das mähen für Viehfutter oder so. So, ist jetzt gestrichen worden. Ob das jetzt so eine hilfreiche Entscheidung ist, ist egal. Wie gesagt, ist so. Und das kann bestimmte Punkte kann man eben trotzdem machen. Dann wird man dafür entlohnt, aber ist gestrichen.
Das ist gestrichen, weil das war eine Frage, die bei mir zu Hause sehr oft und sehr häufig kam. Ja. Dann ist das eine Information, die man jetzt zumindest mal, möge jeder so bewerten, wie er sie bewerten möchte, aber so weitergeben kann.
Viele sind froh darüber, die können dann sozusagen auch gucken, was ist machbar. Und wenn ich es trotzdem mache, kriege ich dann noch Geld dafür. Aber es ist auch relativ, es ist noch nicht lange, insofern kann es gut sein, dass es noch gar nicht bei allen angekommen ist. Also es ist nachvollziehbar. Es wurde ja sehr, sehr, sehr enthusiastisch debattiert.
Das war mein Eindruck, darum die Frage, die ich vergessen habe, wollte ich einfach nochmal gestellt haben an der Stelle. Ja. Und dann wollte ich einfach zum Schluss auch nochmal einen Schwenk in eine ganz andere Richtung machen, weil du hast ja zu Recht gesagt, der Ausschuss ist der Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft. Ja. Und wir haben natürlich auch Fragen von Verbrauchern gekriegt, die sich auf der einen Seite natürlich sehr sorgen, dass Landwirtschaft gut erhalten bleiben kann und weitermachen kann und vor allem auch qualitativ gute Nahrungsmittel dann eben entstehen können. Und auf der anderen Seite diskutieren wir dann über Fragen der Kennzeichnungspflicht, der berühmte Nutri-Score, die Frage, wie kommt man wirklich zu qualitativ hochwertigen Produkten, wie kann man die Ernährung generell verbessern. Wir wissen, wir haben alle, du nicht, aber ich, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Also was, also wie geht man damit dann um auch eine ordentliche Ernährung zu fördern, auch bei Kindern und Jugendlichen schon, aber es zieht sich ja durch ganze Familien durch. Jetzt habe ich eine Frage gekriegt von Herrn Hirte aus Kolbermoor, der das Thema Nutri-Score nochmal angesprochen hat und dann eben fragt, wie zuverlässig ist das jetzt eigentlich tatsächlich? Jetzt vielleicht die weiter gefasste Frage, was glaubst du, was wäre aus deiner Sicht, was wäre aus Sicht der SPD-Arbeitsgruppe sinnvoll, um Ernährung um Nahrungsmittel so zu kennzeichnen, dass Verbraucher wirklich wissen, was ist gut für sie, was ist nicht gut für sie und welche Maßnahmen müsste man ergreifen, um hier vielleicht nochmal zu unterstützen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema.
Ah, du hast noch ein paar Minuten dafür.
Weil, wenn über Ernährung gesprochen wird, dann ist es sehr befindlich, wenn es rüberkommt, also wenn man jetzt empfiehlt, das und das ist jetzt gesund. Das wird von vielen empfunden, das letzte Reservat, wo ich wirklich ganz frei entscheiden kann, ist es, was ich esse und trinke. Ja, klar. So, dann kommt irgend so ein Schlaumeier und erzählt mir noch, wie ich mich jetzt essen und ernähren soll. Das kommt überhaupt gar nicht gut an. Kann ich auch verstehen. Und selbst wenn einige Ernährungsebenen nicht so super gesund ist, das heißt aber auch nicht, wir wollen sagen, gar kein Fett, gar kein Salz, gar kein Zucker. Ne? Also darum geht es gar nicht, sondern die Menge macht es. Und wenn man sagt, dass 15% der Kinder schon adipös sind und schon Krankheiten haben, die Erwachsene haben, in zunehmendem Alter, dann läuft schon was irgendwie schief. So, und da fand ich es ganz gut, wir haben Bürgerrat initiiert. Alle Fraktionen waren da gar nicht von begeistert. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Da hat sozusagen ein Schnitt in der Und das war wirklich sehr breit gefächert. Aus der Bundesrepublik Deutschland hat sich 4 Wochenenden wirklich informiert und sich beraten lassen, allen drum und dran, hat 10 Punkte erarbeitet und haben alle hinterher gesagt, also die haben wir alle gewonnen für Politik, wie schwer es ist, einen Kompromiss zu finden, wenn total unterschiedliche, ein begeisterter Fleischesser und komplett Veganer, aber alles dabei. Und das Erste, was sie gesagt haben, der erste wichtigste Punkt, den wir auch aufgenommen haben, also ich fand ihn super, kostenfreies Mittagessen, Kita und Grundschulen.
Absolut.
Ja, da wird sozusagen die Grundlage gelegt, was man essen kann. Und das heißt ja gar nicht, dass man bestimmte Dinge nicht essen soll. Am besten alles durch die Bank, vielleicht von dem einen ein bisschen mehr, dem anderen weniger. Der Mensch ist ein Allesesser. Und da wären wir dann bei der Kennzeichnung. Also was hinten immer draufsteht, das ist aber manchmal schwierig zu lesen. Der eine Punkt ist in der Debatte, wo kommt es eigentlich her? So, und das ist, wie wir auch bei den tierischen Lebensmitteln hatten, das ist die Frage der Haltung. Auf europäischer Ebene sollte eigentlich im letzten Jahr sozusagen die Herkunftskennzeichnung durchgeboxt werden, aber irgendwie ein paar Länder haben nicht mitgemacht, dass man sagt, 5-mal D, 3-mal D, also hergestellt oder aufgezogen oder angepflanzt, verarbeitet. Also man kann 3 oder 5 Kategorien machen. Da würden viele schon sagen, ach, wenn das von hier kommt und irgendwann kommt auch normal ab 26, 27 die Berechnung der CO2-Äquivalenz. Also wie viel CO2 verbraucht sozusagen die Herstellung des Ganzen.
Das ist spannend, ja.
Und das ist natürlich eine Zukunftsorientierung, gerade für Obst- und Gemüsebauer. Wir haben viel zu wenig immer noch davon. 30, 40%, die kämpfen wirklich mit den Preisen. Nicht nur im Agrarlieferkettengesetz, sondern mit anderen Sachen auch. Und das kann für die ein Vorteil sein, wenn das Gemüse hier in Deutschland hergestellt worden ist. Also zum Beispiel unter Glasanbau, die stellen sich auch für die Zukunft auf. Da ist auch schon sehr viel möglich. Und aber auch, wenn zum Beispiel die Apfelbauern in Deutschland zum Tag des Apfels im September preislich von polnischen Äpfeln unterlaufen werden, ja, das ist hochgradig ärgerlich, und wenn die nicht mal mehr geerntet. So, aber dann eine CO2-Bilanz würde dann preislich schon helfen. Aber dann ist es auch, da müssen Leute gucken, wo kommt es her aus dem Bereich. Regional ist schwierig. Regional in Bayern ist Norddeutschland weiter entfernt als andere Ausländer
Na
in
klar.
Europa. Also das ist aber doch regional, es geht doch um die Entfernung und nicht ums Bundesland. So, im Norden ist die Niederlande näher, als wenn ich jetzt vom Bodensee die Äpfel hole. Also deswegen konnte man sich schlecht einigen, was ist eigentlich regional, aber man sieht es ja ungefähr, wo es herkommt. Und fang mal an, nicht mal Übersee. Ne? Also ich kann auch Dinge essen, die von hier kommen. Und wenn öffentlich immer gehypt wird, irgendwelche Körner aus Südamerika, das haben Bohnen und Erbsen und sonstiges hier auch. So, und das will man nochmal rüberbringen. Guck mal, was hier ist und was man für tolle Sachen alles machen kann. Der Nutri-Score, ja, der hat das ist schon mal ein Anhalt. Aber ich sag mal, Schokoladencreme kann mit dem Nutri-Score nicht grün werden. Ist einfach unmöglich. Und dann muss man bei vielen Sachen gucken, wie viel Zuckergehalt ist. Und auch bei der Debatte, wir haben ein Gesetz, es wird verhandelt, auch sehr emotional, an Kinder gerichtete Lebensmittel. Kein Kinderlebensmittel. Wir machen keine Lebensmittel aus Kindern. Es geht um bestimmte Zeiten, dass direkt die Werbung auf Kinder ausgerichtet ist, mit sehr viel Fett, Milch und Zucker. Sehr viel Fett, Zucker und Salz. So. Und Gemüsebrei können die da gerne in irgendeiner Weise anbieten. Es geht nur um die Menge an Zucker. Und ich mache auch gerne süße Sachen, aber die Menge macht es einfach. Das ist der Punkt. Es wird keiner irgendwas verbieten. Nur ein bisschen helfen, dass man sich was Gutes tut, dass das Ergebnis am Ende ist, ich tue mir was Gutes. Wie doll ist das denn? Und nicht, ich erkläre dir jetzt die Welt. Und diesen Weg muss man kriegen. Ganz schwierig. Also, wenn man einmal irgendwie kam es mal mit so einem Veggie Day oder so. Ne? Einmal in der Woche gab es im Norden immer Freitags war Fischtag. So, ne?
Ja, das war ja immer so, Freitag
Ja,
war
aber
fleischfrei, aber es
das
war
ging dann
jetzt.
gehypt, von wegen, irgendwer will was vorschreiben. Und dann muss man auch gucken, wie es dann auch interpretiert wird. Eigentlich ist es das Interesse, wenn wir haben eine Ernährungsstrategie, wir wollen eigentlich nur, dass es lecker ist, der Mensch sich immer aussuchen kann, was er isst, dass er kennt, was er isst, dass das eine super tolle Sache ist, ihm gut schmeckt und er möglichst lange alt und gesund bleibt. Mehr nicht. Das ist ein Angebot. Mehr nicht. Kein Vorschritt. Jeder kann in
Ernähren, wie
sich
er möchte.
reinpacken, was er will. Aber es wäre schon schön, wenn man es so macht, dass man richtig lange isst und richtig alt wird.
Das wäre das Ziel und dabei auch noch gesund bleibt und
Und
man sich
gesund bleibt.
wohlfühlt dabei. Das
Genau.
gehört ja auch noch
Ja, und über
dazu.
Ernährung geht da ganz viel. Und man
Absolut.
fängt bei Jüngeren an. Und die machen das auch gerne. Und durch den Ganztagsbetrieb ab 27 ist das dann schon mal ein guter Einstieg. Die sind, wie gesagt, mit dem Bürgerrat, der uns nichts vorschreibt. Das sind Empfehlungen. Und ich finde es total interessant. Die haben noch 9 Empfehlungen. Das ist richtig toll geworden. Das sind eigentlich Laien, die sich reingearbeitet
Kann
haben.
man die eigentlich nachlesen, die
Ja,
Empfehlung des
stehen im
Bürgerrats?
Internet.
Das ist ja vielleicht auch nochmal
Ja.
was Interessantes, sich die Empfehlung des Bürgerrates mal
Ja.
anzuschauen.
Ja, und das ist, wir gucken schon nach dem zweiten Bürgerrat. Sowas kann man auch kommunal machen oder im Land machen, kann man auch. Und da müsst ihr auch gar keine Angst vor haben. Einige Parlamentarier hatten so ein bisschen Angst davor. Ist ja, wenn sich Leute zusammentun, zu einem Thema Interesse haben, für ein Thema im begrenzten Zeitraum und eine Empfehlung abgeben. Wir müssen das gar nicht umsetzen. Wir müssen gucken, geht das gesetzlich, können wir es finanzieren oder so. Aber mehr ist es. Aber ich fand es schon toll. Und dann hat man auch so ein bisschen Rückhalt und sagt, ja, so ähnlich habe ich auch schon gedacht. Jetzt sagen die das auch. Wenn es verkehrt, kann es ja nicht sein. Das ist schon eine. Man hilft. Bevor man sich mit ganz vielen Leuten vor Ort unterhält, macht man trotzdem. Das gehört so als Parlamentarier. Aber dass man auch sagt, ja, und da ist es sogar erarbeitet worden, so könnte es gehen. Mehr ist es nicht. Aber versuchen dann die Empfehlung, wie gesagt, unter Bürgerrat googeln, dann sieht man das auch. Das ist noch eingestellt. Und es war schon interessant, auch für die, und welche Begeisterung die Bürger dabei hatten, das zu erarbeiten und dann vorzustellen, das fand ich schon toll. Also das ist eine echte Beteiligung, das könnte man auch bei anderen Themen machen.
Das ist, glaube ich, ein schönes Thema auch zum Schluss nochmal. Eine Empfehlung, sich das einfach mal anzuschauen, mal zu googeln, Bürgerrat und mal die neun Empfehlungen waren, nee,
Zehn,
zehn Empfehlungen waren
ja.
es, zur Ernährung anzuschauen und mal zu sehen, ist das für einen selbst, wie denkt man selber in diesem Spektrum dann und sind das Empfehlungen, die man auch weitergeben würde. Ich glaube, das ist eine spannende Grundlage für Diskussionen, für weitere Diskussionen. Jetzt haben wir so ungefähr unsere Stunde diskutiert. Gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Chat? Wenn da nichts mehr ist, dann würde ich erstmal sagen, ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, an dich für die vielen Erklärungen, für die viele Informationen von deiner Seite, auch für die Bereitschaft zu diskutieren. Und selbstverständlich hast du das Schlusswort.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich immer, wenn man zu diesen Themen diskutieren kann, weil ich denke, da gibt es ganz viel Informationsbedarf. Also man kann immer auch nachfragen. Ich führe öfter solche Debatten, ganz einfach, weil es ja, wenn man vorankommt oder was verändern möchte, hat man ja auch immer sozusagen die Rückkopplung von den Menschen. Ist es richtig? Muss man es anpassen? Ist das jetzt der cleverste Weg oder nicht? Immer einen Kompromiss finden, ist auch nicht ganz einfach. Aber und es hilft ja auch. Und oftmals kommt es dann und sagt, ach, das wusste ich gar nicht. Dann ist man ja doch schon weiter, hätte ich gar nicht gedacht. Und wir sind ja darauf ausgelegt, wir wollen ja sozusagen die Landwirtschaft mit der Ernährung für die Zukunft aufstellen und nicht nur für eine Wahlperiode, sondern dass sozusagen die Höfe jetzt übernehmen, wissen, das ist ein langer Weg, den kann ich gehen. Jeder entscheidet für sich, für seinen Hof. Wir bieten nur eine Bandbreite an Möglichkeiten, was jeder machen kann. Und jeder sucht sich das absolut aus. Es ist keine Vorschrift, kein gar nichts dabei. Aber die Möglichkeiten müssen ein bisschen breiter werden, weil sich die Zeiten einfach geändert haben. Und wir können nicht nur für 5 Jahre planen, sondern wollen wir auch nicht, sondern das geht für 10 und 20 und 30 Jahre für die Zukunft der Landwirtschaft.
Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir
Ja.
nochmal, bei allen, die Fragen geschickt haben, die dabei waren und bei allen, die sich das vielleicht im Podcast anschauen wollen, nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.